Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die Debatte um die Gottesdienste an Ostern kommt einem bekannt vor, natürlich weil sie schon im vergangenen Jahr geführt wurde und weil sie natürlich auch in der Weihnachtszeit wieder aufkam. Die Pandemie hält an und religiöse Feste, die auf Gemeinschaft und Zusammenkunft aufgebaut sind, die sind mit dieser Pandemie nur schwer in Einklang zu bringen. Und das gilt natürlich weltweit und für alle Religionen. In Indien wird in diesen Tagen das Holi, also das traditionelle hinduistische Frühlingsfest, gefeiert. Traditionell eine ausgelassene Massenveranstaltung, die sich viele Inder auch in Zeiten steigender Infektionszahlen nicht nehmen lassen wollen. Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir sprechen über die Frage, darf man in der Kirche lachen? Und zwar ausgerechnet an Ostern. Die indische Gesellschaft ist doch im 21. Jahrhundert, also mehr als 70 Jahre nach der Gründung der Republik Indien, tief geprägt von den Schranken des Kastenwesens. Daran konnten oder wollten weder die Kongresspartei des säkularen Staatsgründers Nehru noch die derzeit regierende hindu-nationalistische BJP etwas grundsätzlich ändern. Dass die Tradition des Holi so lebendig ist, das liegt auch daran, denn am zweiten Tag dieses hinduistischen Frühlingsfestes sind alle Schranken zwischen den Kasten aufgehoben, also der Vergleich mit den traditionellen Wurzeln im Karneval, der ist deswegen auch nicht so abwegig. Es gibt zwar keine Verkleidungen, aber man bemalt sich bzw. man bewirft sich mit Farbe. Die mythologischen Wurzeln des Holi sind vielschichtig, auch regional unterschiedlich. Meist geht es aber um den Gott Krishna und dessen geliebte Radha. Das Ganze hat also auch eine erotische Komponente. Dieses ausgelassene Fest, es wird in diesen Tagen in ganz Indien gefeiert und das trotz Pandemie. Bernd Musch-Borowska berichtet.
Auch ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie und trotz erneut ansteigender Infektionszahlen lassen sich die Inder ihr Holi-Fest nicht verderben. Das indische Frühlingsfest Holi bedeutet laute Musik, wilde Tänze, süße Speisen und Alkohol oder eine selbstgebraute Getränkemischung aus Blättern der Marihuana-Pflanze. Und in der ausgelassenen Stimmung bewerfen sich die Inder gegenseitig mit buntem Farbpulver. Schon in den vergangenen Tagen gab es vielerorts Feierlichkeiten, an denen Zehntausende Menschen teilnahmen. Mundschutz, Abstandsregeln und andere Hygienevorschriften, die wegen Corona gelten, werden in Indien schon im Alltag kaum noch beachtet. An Holi spielen sie offenbar überhaupt keine Rolle. Corona, was für ein Corona, fragte eine junge Frau, die sich gerade in die Menge stürzte. Für uns hier in Mathura spielt Corona keine Rolle. Eine andere sagt, sie habe eine Maske gehabt, aber in der Menschenmenge sei sie verloren gegangen. Holi ist auch das Fest der Liebe. Es ist dem Götterpaar Radha und Krishna gewidmet. Die beiden werden schon auf uns aufpassen, meinte eine andere junge Frau, die aus Delhi nach Kishori im Bundesstaat Karnataka gereist war, um dort Holi zu feiern. Ich bin so glücklich und nicht nur ich. Schauen Sie nur, wie viele Leute hier zum Feiern hergekommen sind. Die Göttin Radha und ihr geliebter Krishna lieben Holi und wir auch, also was soll's. Dabei zeichnet sich in Indien gerade die nächste Corona-Welle ab. Und das, obwohl die Regierung in Delhi erst vor wenigen Monaten die Pandemie in Indien für weitgehend besiegt erklärt hatte. Die neue Welle müsse gestoppt werden, damit es keinen neuen landesweiten Ausbruch gebe, warnte Premierminister Narendra Modi vor kurzem bei einem virtuellen Treffen mit Regierungschefs der Bundesstaaten. Es bestehe vor allem die Gefahr, dass sich das Coronavirus auf dem Land stärker verbreitet, wo die Gesundheitsversorgung besonders schlecht ist. Wir sollten aber keine Panik verbreiten. Eine Atmosphäre der Angst hilft uns nicht weiter. Wir müssen Vorkehrungen treffen, um weitere Probleme zu vermeiden. Holi-Feierlichkeiten mit großen Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen wurden wegen Corona verboten. Doch der Verzicht auf hinduistische Feste ist in Indien kaum durchzusetzen. Auch bei der Kumbh Mela, der größten Pilgerreise der Welt, die in Indien nur alle 12 Jahre stattfindet, mit kleineren Pilgerreisen dazwischen, gab es in den vergangenen Wochen gewaltige Menschenansammlungen, als Millionen Hindus im Ganges ein reinigendes Bad nahmen. Die religiösen Festtage könnten sich zu Superspreader-Events der Corona-Pandemie in Indien entwickeln.
In Indien wird derzeit das traditionelle Holi, das Frühlingsfest, gefeiert, trotz Pandemie, trotz steigender Infektionszahlen. Bernd Moschbuchowska hat berichtet. Die Spätantike oder das beginnende sogenannte frühe Mittelalter, das ist eine komplexe Phase politischer, kultureller Transformation, in der in vergleichsweise kurzer Zeit einfach ziemlich viel passiert ist, in der sich das Römische Reich in zwei Teile geteilt hat. Die waren zwar verwandt, aber zwischen denen sich mit der Zeit immer tiefere kulturelle Gräben aufgetan haben. Und im Westen des Reiches entstanden dann unter dem Einfluss römischer Tradition neue Reiche, die das Römische Reich wiederum mit der Zeit abgelöst haben. Und in dieser komplizierten Zeit zwischen Bruch und Kontinuität kam es zu dem Phänomen, dass viele Handschriften aus der Antike nicht weiter überliefert wurden. Einer der Gründe, warum spätere Historiker vor allem in der Aufklärung von einem finsteren Mittelalter sprachen, obwohl das so nicht stimmt, denn es gab ja viele Kontinuitäten und es gab auch Überlieferungen, mitunter an geografisch weit entfernten Orten. In der islamischen Welt, da erwachte im 8. nachchristlichen Jahrhundert ein reges Interesse an diesem alten Wissen, vor allem das Wissen der griechischen Klassik, und so sind viele Texte von dort über den Weg der Übersetzung ins Arabische erhalten geblieben. Übersetzungsbewegung wird diese Phase genannt und sie läutete in der islamischen Welt so eine Art kulturelle Blütezeit ein, eine Art Renaissance deutlich vor der europäischen Renaissance und eine Phase, die auch viele Jahrhunderte anhielt. Thomas Ibrahim erzählt die Geschichte dieser sogenannten Übersetzungsbewegung.
Nach dem Tod Mohammeds im Jahr 632 nach Christus eroberten die Muslime innerhalb weniger Jahrzehnte Palästina, Syrien, Nordafrika und große Teile Zentralasiens. Für die neuen Herrscher stellte sich in diesen stark zivilisierten Regionen zwangsläufig die Frage, wie sie dort erfolgreich regieren sollten.
Das sind ganz banale Dinge erst einmal, wie Gesundheitswesen, wie vermesse ich Land, um Steuern einzuheben, wie erreiche ich ein Verständnis von Steuerunterlagen, die dummerweise in Aramäisch, Griechisch und was auch immer geschrieben worden sind.
Der Islamwissenschaftler Rüdiger Lohlka erklärt, dass die ersten Übersetzungsaktivitäten in der islamischen Welt vor allem auf diese Sachzwänge zurückzuführen sind. Als schließlich Mitte des 8. Jahrhunderts die sogenannte Übersetzungsbewegung begann, waren Übersetzungen somit kein ganz neues Phänomen mehr.
Also wir haben, und das ist wichtig, eigentlich einen ständigen Übersetzungsprozess in einer multilingualen Region. Und diesen Übersetzungsprozess haben sich die neuen Herrscher zunutze gemacht.
750 nach Christus gelangten die Abbasiden an die Macht und gründeten kurz darauf Bagdad als neue Hauptstadt des islamischen Imperiums. Unter ihrer Herrschaft vervielfachte sich die Menge von Texten, die auf Arabisch verfügbar waren. Die neuen Herrscher forcierten die Übersetzung griechischer Denker ins Arabische. Mit dieser Begeisterung für das Wissen der sogenannten Alten begann eine Blütezeit des Islams. Im Zentrum stand der Transfer von Wissen. Die Gründe für diese kulturelle Blüte sind vielfältig. Doch eine technische Innovation befeuerte die Bewegung. Die Muslime lernten, wie sie Papier herstellen konnten. Eine Technik, die ursprünglich aus China stammte. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts stand das neue Schreibmaterial in großer Menge zur Verfügung. Die Kosten für die Produktion von Texten wurden dadurch drastisch gesenkt. So entwickelte sich ein lukratives Geschäft. Denn zugleich wuchs die Nachfrage nach wissenschaftlichen und philosophischen Schriften in arabischer Sprache.
Es ist tatsächlich eine, ich will es nicht idealisieren, aber eine doch durchaus größere Verbreitung von Alphabetisierung vorhanden gewesen.
Für Christen, Juden und Zoroastrier waren Übersetzungen eine Möglichkeit, im muslimischen Großreich Karriere zu machen. Sie waren durch ihre Sprachkenntnisse oft prädestiniert für die Tätigkeit und die Arbeit wurde gut bezahlt. Übersetzer wie der Christ Hunayn ibn Ishaq arbeiteten oft nicht alleine. Sie beschäftigten Studenten und andere Schriftgelehrte. So wurden immer schneller, immer mehr Texte in Arabisch verfügbar. Solche Textmanufakturen wurden nicht nur von den abbasidischen Kalifen finanziert. Beamte, Kaufleute und andere wohlhabende Edelleute gaben vielfach Übersetzungen in Auftrag. Und durch die islamische Praxis der frommen Stiftung, der sogenannten Waqf, entstanden zahlreiche Bibliotheken. Gelehrsamkeit, Wissenschaft und Kultur florierten.
Ich halte mir halt ein paar Astronomen, ein paar Mathematiker, die mir dann bei einem Besuch am Hofe demonstrieren, was für schlaue Leute ich habe. Das ist tatsächlich so ein Prestigeobjekt gewesen. Und das sind gewissermaßen die Gegenstücke zu den 500.000 Pkw, die sich jemand heutzutage hält.
Als im Jahr 813 Al-Ma'mun als siebter abbasidischer Kalif die Macht in Bagdad übernahm, war die Übersetzungsbewegung bereits in vollem Gange. Doch während seiner Herrschaft erreichten der Wissenstransfer und das kulturelle Leben einen neuen Höhepunkt. Der Kalif gab beispielsweise den Bau einer Sternenwarte in Auftrag, die das Weltbild des Ptolemäus überprüfen sollte. Wohl eines der ersten staatlich finanzierten Großforschungsprojekte. Das sagenumwobene Bayt al-Hikma, das Haus der Weisheit, lockte nicht nur muslimische Araber nach Bagdad, sondern auch persische, christliche und jüdische Gelehrte.
Wir machen uns es nicht bewusst, wie mobil eigentlich die Menschen teilweise waren, auch in Europa. Es gibt ja Berichte, dass ein paar Leute dann irgendwann abends zusammengesessen haben und beschließen, ja, morgen gehen wir den Jakobsweg. Wir haben sehr viele dieser Wanderungen, insbesondere von Gelehrten.
Die intellektuellen Kreise waren religiös und ethnisch vielfältig. Ideen waren keineswegs an eine spezifische Sprache, Kultur oder Religion gebunden. Wobei das Arabische als offizielle Sprache des Großreiches einen Austausch ermöglichte, der zuvor nicht denkbar war, als es noch keine etablierte gemeinsame Sprache gab. Die Bevölkerungen der Gebiete, die sich das islamische Imperium einverleibte, behielten ihre Traditionen oft bei. Aus dieser Vielfalt entwickelte sich eine arabisch-islamische Kultur, in der das Erbe der Alten zu einem wichtigen Bestandteil des Geisteslebens wurde.
Der Nahe Osten, also Südwestasien, war Teil der hellenistischen Welt. Punkt. Also es war eh schon da. Es musste gar nicht eigentlich reinkommen. Insofern kann man durchaus gerechtfertigt sagen, dass der Islam sich in einer späthellenistischen, spätklassischen Welt entfaltet hat. Und entsprechend alles Wissen, was im Ostmittelmeerraum vorhanden war, aufgenommen hat.
Gelehrte wie Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna, Al-Biruni, Al-Rasali oder Averroes sind nur einige große Namen dieser intellektuellen Blüte. Sie entwickelten das Wissen ihrer Vorbilder für ihre Zeit weiter. Immer mit dem Ziel, durch das gesammelte Wissen der sogenannten Alten die Offenbarung des Islams besser zu verstehen. Eine wörtliche Auslegung des Korans, wie sie heute von Fundamentalisten propagiert wird, war für diese wissensdurstigen Theologen und Philosophen ein abwegiger Gedanke.
Wir haben einen Einfluss, ich sag mal, naturphilosophischen Denkens auf das islamische theologische Denken. Da können wir ganz interessante Verschmelzungen feststellen, wie versucht wurde, Theologie mit dem Stand des naturphilosophischen, naturwissenschaftlichen Wissens meiner Zeit zu interpretieren.
Zugleich sei es auffällig, dass diese Blütezeit heute auch in der islamischen Welt selten die Anerkennung erfahre, die sie verdient habe, meint der Islamwissenschaftler Rüdiger Lohlka.
Ich kann natürlich sonst was nach irgendeinem bekannten Gelehrten, mehr oder weniger bekannten Gelehrten benennen. Alle finden es toll. Nur zu genau hinschauen, was hat der eigentlich gemacht und wie hat der methodisch gedacht, da wird schon schwieriger. Die Geisteshaltung, die dahinter steht, die wird mit Misstrauen beäugt.
Ein Misstrauen, das sich durch Kreuzzüge, Kolonialismus und Imperialismus, das heißt durch die Konfrontation mit dem christlichen Europa, immer stärker ausgeprägt hat und ab dem 18. Jahrhundert zunehmend zu Einschränkungen führte. Doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wissenschaftler, Theologen und Philosophen der islamischen Welt auf den Schultern der gleichen antiken Giganten sitzen, wie ihre Pendants im Westen.
Die sogenannte Übersetzungsbewegung im Islam. Thomas Ibrahim hat ihre Geschichte erzählt. Darf man in der Kirche lachen? Mehr noch, darf man ausgerechnet an Ostern lachen, wenn auf die Passionsgeschichte die Auferstehung Jesu folgt? Mit anderen Worten, am bedeutendsten religiösen Fest des Christentums. Es gibt eine jahrhundertealte Tradition, die sagt, man darf nicht nur, man soll sogar. Osterlachen nennt sich das und sie macht den Pfarrer im Gottesdienst in gewisser Weise zum Komiker, der mit einem Witz die Gemeinde zum Lachen bringen soll. Dieser Brauch ist in Vergessenheit geraten, wird gerade aber mehr und mehr wiederentdeckt. Zur Zeit der Konfessionskonflikte in Europa war das Osterlachen noch ein theologischer Zankapfel. Heute aber darf, zumindest theoretisch, überall gelacht werden. Christian Röther hat dieser Tradition in Vergangenheit und Gegenwart nachgespürt.
Rainer Maria Schießler ist einer der bekanntesten Pfarrer Bayerns. Er schreibt Bücher, tritt in Radio und Fernsehen auf, ist um einen Witz selten verlegen, auch nicht an Ostern. Denn in der Ausbildung habe sein Pfarrer ihm beigebracht:
Ein Osterwitz ist oft schwieriger, aber wichtiger als eine Osterpredigt. Weil wenn du einen Witz erzählst und die Leute lachen nicht, dann geht der Schuss nach hinten los. Aber wenn sie lachen, dann hast du eine Kirche voller Menschen, die lachend in diesen Tag hinausgehen.
Rainer Maria Schießler ist Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Maximilian im Glockenbachviertel in München. Er ist auch in München aufgewachsen und Süddeutschland ist die Region, in der das Osterlachen am weitesten verbreitet war und ist. Aber es war eine Zeit lang ziemlich in Vergessenheit geraten. Auch Schießler hat von dem Brauch erst als Erwachsener erfahren.
Na, ich glaube, ich bin in einem sehr biederen Viertel groß geworden. Ich selber kenne es aus meiner Kindheit auch nicht, da ist nur Ostern wohl ziemlich konventionell abgelaufen, sondern ich habe es wirklich erst an meiner ersten Seelsorgstelle kennengelernt. Die war bei einem urbayerischen Pfarrer am Land draußen und der hat gesagt, wenn das schon so drinsteht, ja, so auf Bayerisch, dann müssen wir was draus machen. Da müssen wir die leider zum Lachen bringen.
Wenn was wo so drinsteht. Vom Osterlachen steht nichts in der Bibel. Laut den Evangelien hat an Ostern niemand gelacht, schon gar nicht Jesus selbst. Die Auferstehung war eine freudige, aber ernste Angelegenheit. Aber?
Also die biblische Wurzel, die liegt mit Sicherheit beim Apostel Paulus. Seine Worte werden ja an Ostern immer gerne vorgetragen, wo er schon verspöttisch hinausruft, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Also er lacht den Tod aus.
Put very simply, Easter laughter is the idea that on Easter morning, in order to celebrate Christ's resurrection.
Osterlachen, ganz einfach erklärt, bedeutet das, am Ostermorgen erzählt der Pfarrer einen Witz, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen und so die Auferstehung zu feiern, erklärt Benny Gray Schuster. Er ist evangelischer Theologe und arbeitet für die dänische Volkskirche. Und er hat ein dickes Buch geschrieben über das Osterlachen. Es sei überraschend, dass dieser Brauch überhaupt entstanden ist, sagt Schuster. Denn früher habe es in der Kirche geheißen, das Lachen kommt vom Teufel.
All laughter comes from the devil, as they said in historical times.
Wann genau das Osterlachen aufkam, ist unklar. Wohl im späten Mittelalter, 14. oder 15. Jahrhundert.
We don't have any letters or books or pamphlets from somebody who practices this.
Es gibt keine Quellen, die belegen, dass jemand einst das Osterlachen selbst praktiziert habe, erklärt Schuster. Es werde lediglich aus zweiter oder dritter Hand kolportiert, dass in dieser oder jener Kirche an Ostern Witze erzählt worden seien. Zuerst hatte das Phänomen wohl auch keinen einheitlichen Namen. Den bekommt es 1518, also zu Beginn der Reformationszeit, durch einen späteren Reformator, den Theologen und Humanisten Johannes Ökolampad aus Basel.
And he calls it the Risus Pascalis, Osterlachen.
Ökolampad hält zwar nicht viel vom Osterlachen, doch schnell macht sein Begriff Karriere im neu entstehenden Protestantismus, um sich von dem Brauch abzugrenzen.
To say something about what we don't want in our church.
Das wollen wir in unserer Kirche nicht. Das ist abscheulich, hätten die Protestanten damals gesagt, eine Verfälschung des christlichen Glaubens. Das Osterlachen wird so zu einem Streitfall, zu einer weiteren Trennlinie zwischen evangelischen Kirchen und manchen katholischen Gemeinden im süddeutschen Raum. Doch auch im katholischen Kontext verliert das Osterlachen nach der Reformation mehr und mehr an Bedeutung.
It probably dies out during the 15 or 1600s. And definitely by the time that we reach the age of enlightenment, die Aufklärung.
Spätestens die Aufklärung macht Schluss mit dem Osterlachen, sagt Schuster. Da hätten dann sogar katholische Theologen darauf herabgeschaut. Aber das ändert sich seit ein paar Jahren wieder.
Try to Google these various terms.
Er googelt regelmäßig Begriffe wie Osterlachen oder das lateinische Risus Paschalis, erklärt Schuster. Und die Trefferzahl sei in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Das Interesse am Osterlachen wächst also offenbar wieder. Und zwar nicht nur in der katholischen Kirche, beobachtet der dänische Theologe, sondern auch in der evangelischen.
So now it seems to be an almost ecumenical interest in this phenomenon of laughter.
Heute trenne das Lachen die beiden Kirchen nicht mehr, wie noch zur Reformationszeit, mein Schuster. Im Gegenteil, das Lachen verbinde. Trotzdem habe es aber auch etwas Trennendes. Es trenne moderne christliche Gemeinden von früheren. Denn jahrhundertelang sei es unvorstellbar gewesen, in der Kirche zu lachen.
It's almost like we changed 180 degrees.
Da sei eine 180-Grad-Wende vollzogen worden. Zumal in der Kirche heute ja nicht nur an Ostern gelacht werde.
Today, at least in a Danish context, and my suspicion would be also in a German context.
In Dänemark und vermutlich auch in Deutschland würden christliche Gemeinden heute an so gut wie jedem Sonntag auch mal lachen, meint Benny Gray-Schuster. Noch vor 200 Jahren sei das völlig undenkbar gewesen. Doch in westlichen Kirchen gäbe es heute gewissermaßen jeden Sonntag Osterlachen.
In most Christian Western Churches that I know of.
Weil wir feiern ja nicht nur am Ostersonntag Ostern, jeder Sonntag ist ein Ostersonntag.
Sagt auch der katholische Pfarrer Rainer Maria Schießler.
Und ich finde, die Liturgie, der Gottesdienst muss einfach immer dafür offen sein, dass die Menschen einmal herzlich lachen können, dass sie Beifall klatschen können, dass sie wirklich mit Leib und Seele mitgehen können. Und das tut auch dem Moderator, dem Priester da vorne sehr gut, wenn er auf diese Art und Weise in Dialog und in Kommunikation mit seiner Gemeinde tritt.
Auch der Münchner Pfarrer beobachtet, dass der Osterwitz und das Osterlachen immer beliebter werden.
Ich bemerke also der letzten 20, 25 Jahre, dass selbst der Begriff Risus Paschalis ein gängiger Begriff unter Liturgen geworden ist.
Und zwar nicht nur in der katholischen Kirche.
Die evangelische Kirche tut sie da sogar noch leichter, weil sie ja nicht diese strenge Agenda haben, wie wir in unserer Liturgie.
Was also macht ihn aus, den guten Osterwitz?
Vor allem die Spontaneität. Also dieses aus dem Leben gegriffene, diese Leichtigkeit, genau das ist die Osterbotschaft. Wir dürfen uns sogar über die Schwere des Todes hinwegsetzen, weil dieses Thema für uns erledigt ist.
Und seinen nächsten Osterwitz, den will Rainer Maria Schießler jetzt noch nicht verraten.
Pfarrer, die Witze erzählen, um die Auferstehung Jesu zu feiern. Keine neue Erfindung, sondern eine jahrhundertealte Tradition, die derzeit neu entdeckt wird. Christian Röther hat sie uns vorgestellt. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt's gleich unsere Sendung Kontrovers und mein Kollege Christoph Heinemann fragt dort: Politische Notbremse entgleitet die Corona-Pandemie der Politik. Und Sie können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben mir direkt eine Mail ins Studio kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.